Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Heute geht es um die Kundenzentrierung in der Digitalisierung des Maschinenbaus. Hier bei Smart Square sind wir in der Kundenzentrierung seit jeher einen der ganz starken Treiber für Digitalisierungsprojekte. Gerade natürlich, wenn es um Service und Kundendienst geht. Wir fragen immer wieder, wie sieht diese Funktion, dieser Prozess aus der Sicht des Kunden, unseres Kunden, also des Endbenutzers aus? Und was hat er davon? Welche Erfahrung macht er an dieser Stelle mit der Software? Mit diesem Fokus wird man im Maschinenbau, wo traditionell eher die Maschine bzw. Anlage im Mittelpunkt des Geschehens steht, noch schnell in so eine Schublade gesteckt, dass das irgendwie was Weiches, Marketingmäßiges, dass es irgendwie Gedöns ist, dass da nichts Messbares und Konkretes rauskommt fürs Unternehmen. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Customer Experience ist ein harter Erfolgs- und damit dann natürlich auch ein Misserfolgsfaktor. Und mit digitalen Werkzeugen können wir diesen Faktor bearbeiten, das Ergebnis beeinflussen. Deshalb muss man da ganz einfach einsteigen und sich als Unternehmen drum kümmern. Ich freue mich sehr, heute einen kompetenten Mann für diesen Einstieg begrüßen zu können, der, so viel möchte ich schon mal vorwegnehmen, wirklich sehr zahlengetrieben und rational auf dieses Thema drauf guckt. Heinrich Erkens von den C-Executives. Heinrich, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Alex, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann, euer Gast sein kann. Und nach dieser Vorrede werde ich versuchen, die gesteckten Erwartungen zu erfüllen. Also herzlichen Dank schon mal für das Intro. Freue mich sehr drauf. Ja, habe riesig Lust, über das Thema Customer Experience zu sprechen und eben auch zu schauen, wo sind Ansatzpunkte, die wir zu den Maschinenbauern tragen können.
Ich bin ziemlich sicher, dass du delivern wirst, wie immer.
Vielen, vielen Dank. Dann lass uns gleich loslegen. Es gibt ja so viele spannende Aspekte in dem Thema. Da wird uns das Gespräch nicht ausgehen.
Okay, aber wir müssen am Anfang einmal kurz ein bisschen ausholen. Dein Co-Founder bei den C-Executives, Arndt Hubert, den kenne ich ja schon seit Anbeginn von Smart Square. Wir haben schon Kundenprojekte gemacht, bevor hier die ersten Maschinenbauer auf der Matte standen und von uns Software haben wollten für ihren After-Sales-Geschäft. Und wir haben uns dann auch bald kennengelernt und das war noch deine Zeit vor der Customer Experience. Willst du mal kurz ausholen, vielleicht wo du herkommst und wie du jetzt zu diesem Thema gekommen bist?
Sehr gerne, Alex. Ich versuche jetzt mal die vielen, vielen Jahre, die zu grauen Haaren auf meinem Kopf geführt haben, die in aller Kürze zusammenzufassen.
So viele Haare sehe ich da gar nicht mehr.
Ja, vielen Dank. Danke. Das macht jedes Mal Spaß mit dir. Ich bin eigentlich ein klassischer Betriebswirtschaftler und zwar bin ich gestartet als dualer Student in der Automobilbranche bei Mercedes. Und ich bin dann die erste Hälfte meines Berufslebens dort gewesen und zwar immer in kaufmännischen Funktionen. Ich war dann zum Schluss kaufmännischer Leiter für Tochtergesellschaften im Mercedes-Konzern. Da waren wir dann auch schon quasi Anfang der 2000er. Und dann habe ich dieses Thema, die kaufmännischen Themen mitgenommen und habe mit zwei Kompagnons eine Beratungsgesellschaft für Kosten- und Prozessoptimierung gegründet. Und Alex, du hattest eingangs gesagt, dass mir das Thema Zahlen und was kommt aus Themen raus, dass mir das sehr am Herzen liegt. Das kommt genau aus dieser Zeit, denn wir haben unsere Kunden, im Wesentlichen Mittelstandskunden damals, haben wir unterstützt mit einem klaren Umsetzungsfokus. Das heißt, welchen Effekt hat die gemeinsame Arbeit auf die Gewinn- und Verlustrechnung von Kunden? Und vor 4 Jahren ungefähr habe ich mich dann mit dem Arndt zusammengetan. Du hast es beschrieben. Und wir haben unsere Expertise rund um das Thema Kundeninteraktion, Neudeutsch Customer Experience, haben wir zusammengelegt und unterstützen seitdem unsere Kunden in allen Aspekten der Customer Experience Gestaltung. Wir haben zu Anfang auch Software entwickelt, die tatsächlich auch preisgekrönt wurde, als ein Beispiel, was man eben machen kann in der Gestaltung der Customer Journey. Wir arbeiten heute im Wesentlichen auch mit Mittelstandsunternehmen und versuchen eben auch in diesem manchmal sehr weich wahrgenommenen Themen. Du hattest eingangs gesagt, das Gedöns. Wir versuchen in dieses Gedöns eben auch eine klare Messbarkeit reinzubringen. Das bedeutet, was ist eigentlich das Ergebnis der Customer Experience Aktivitäten in den Unternehmen und wie lässt sich das in Euro und Cent messen?
Das ist der Aspekt, wo wir dann hier als Smart Square auch nochmal aufmerksam geworden sind auf euer neues Thema, sage ich mal. weil das ja im Grunde genommen das ist, was wir hier predigen mit den Lösungen, die wir bauen. Ne? Ja. Das ist, geht nicht um die reine Optik und dass es sich ein bisschen schöner anfühlt, sondern am Ende ist das Ergebnis wirksam und da muss es auch irgendwie KPIs geben.
Ja.
Gleichzeitig tun wir uns als Softwareentwickler oft auch schwer, diese KPIs selber zu benennen und zu erarbeiten. Und von euch haben wir nun gelernt, ja, das ist ja auch ein echtes Geschäft und da steckt ihr eine Menge Know-how rein.
Absolut,
ja. Da hinzukommen. Genau, und da lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen jetzt gerne. Ich glaube, wir sollten mal mit einer kleinen Definition anfangen. Was meinen wir eigentlich jetzt genau mit Kundenzentrierung? Ich meine, alle sind ja kundenzentriert, ne? Wenn du jetzt rausgehst und fragst, ey, bist du kundenzentriert, dann werden alle sagen, ja, natürlich, ich verkaufe doch was an meine Kunden.
Es ist ja so ein bisschen, also wenn wir über Customer Experience sprechen, ist es ja ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Der Begriff als solcher ist zwar nicht wirklich neu, den gibt's ja auch schon seit 15, 20 Jahren, ja. Aber eigentlich steckt dahinter, du hast es schon benannt, kundenzentrierte Unternehmensführung. Oder ganz früher haben wir gesagt, der Kunde ist König. Ja, so einfach ist das. Stell also deinen Kunden mit all seinen Bedürfnissen oder den Interessenten für deine Produkte und Dienstleistungen in den Mittelpunkt deines gesamten unternehmerischen Handelns. Ja, das ist, naja, wie du schon sagst, nicht wirklich neu. Und natürlich handeln die meisten Unternehmen kundenorientiert. Die Frage ist, warum wir trotzdem immer wieder in diesem Bemühen etwas zurückfallen. Es gibt dort eine ganz spannende Studie, die das verdeutlicht. Die ist damals von Bain & Company, der internationalen Beratungsgesellschaft, gemacht worden. Ja, und die handelt von der Umsetzungslücke. Die Bains haben rausgefunden, 80% der Unternehmen glauben, sie machen für ihre Kunden einen guten Job. Und jetzt aufgepasst, nur 8% der Kunden bestätigen das. Und diese Differenz, diese Abweichung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, diese Abweichung zwischen 80 und 8%, das ist die Umsetzungslücke. Und wir alle als Anbieter fallen eben immer wieder zurück. Es gibt andere Themen, die wichtiger sind. Es gibt drängende Themen. Wir verlieren ein bisschen den Kunden aus dem Auge und dann wird diese Lücke wieder größer. Und was können wir tun, um diese Lücke eben zu schließen oder nicht größer werden zu lassen? Und das sind die ganzen Bemühungen um Kundenzentrierung, um Customer Experience. Da gibt's vieles zu tun, um eben auch ja aktuell zu bleiben. Ich mache mal ein Beispiel. Du wirst sicherlich auch schon mal gehört haben, Zielgruppe definieren und Persona, also Kaufentscheider oder kaufentscheidendes Team beschreiben.
Das ist ja auch eine Methodik, die wir in der Softwareentwicklung machen, um eine User Experience zu designen. Da arbeiten wir auch mit Persona, ne? Also ja. Wer sitzt gerade davor, hat welchen Job zu erledigen damit.
Genauso ist es und so machen wir es auch in der Customer Experience Gestaltung. Das heißt, das ist eine Grundlage, Zielgruppe und Persona. Und diese Persona-Beschreibungen veralten. Das heißt, es gibt Unternehmen, die haben sie gar nicht. Dann gibt es viele Unternehmen, die haben sie, aber die sind nicht mehr aktuell. Ein Beispiel. Es ist noch keine 2,5 Jahre her, dass KI den großen Durchbruch zu den Endnutzern hatte. Stichwort ChatGPT. Wir sehen heute viele Persona-Beschreibungen, die ChatGPT und die Auswirkungen der KI nicht berücksichtigen. Aber natürlich wissen wir alle, dass KI einen massiven Einfluss darauf hat, wie wir heute als Kunden einkaufen. Und wenn das in der Persona-Beschreibung nicht berücksichtigt ist, dann ist das eine Lücke, die wir schließen können. Hm. Und das führt eben auch dazu, wenn die Zielgruppe und Persona nicht aktuell ist, führt das dazu, dass eben viele von unseren Marketing- und Vertriebsaktivitäten nicht an die richtige Stelle geht und viel Marketing-Budget verpufft.
Jetzt könnte ich ja mal kritisch zurückfragen, also jetzt sind wir schon beim Marketing, ne, und wie das Budget eingesetzt wird, aber der Kunde ist König. Heißt das nicht, der Kunde tanzt mir auf der Nase rum und ich muss jeden seiner Wünsche erfüllen? Und ist nicht das perfekte Produkt eigentlich die beste Kundenzentrierung, die ich abliefern kann?
Das ist eine gute Voraussetzung, ja. Nur die Frage ist, wie entwickelt sich der Bedarf des Kunden weiter? Was macht er mit der Maschine? Was macht er mit dem Produkt, ja? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich diese Entwicklung zeitnah mitbekomme? Im besten Fall bleibt der Kunde super glücklich mit dem, was wir ihm verkauft haben. Aber wenn das nicht so ist, dann möchte ich das zeitnah wissen. Und da kommt eben das Stichwort eines Feedback-Kanals ins Spiel. Das heißt, wie bekomme ich eigentlich eine Rückmeldung darüber, wie der Kunde meine Maschine, mein Produkt nutzt und wie sich seine Zufriedenheit entwickelt? Und das ist sicherlich etwas, was heute im B2B-Bereich noch ein bisschen stiefmütterlich ist. Ja, häufig wird eben, ne, Produkt verkauft, wunderbar, Servicevertrag gemacht, wunderbar. Und dabei ist insbesondere der Maschinenbau in einer ganz tollen Situation. Es besteht ja schon ein Rückkanal, nämlich dann, wenn ich Maschinendaten auslesen kann. Das ist ja auch eine Form des Rückkanals, ja. Aber zunächst sprechen wir über einen ganz klassischen Rückkanal, nämlich wie kann ich die Zufriedenheit meines Kunden erheben und über die Zeit verfolgen, ja. Und da sehen wir eben, dass häufig keine strukturierten Feedback-Kanäle da sind.
Feedback kann es ja in vielerlei Hinsicht geben, ne? Also, du sprichst die Daten an, wie die Maschine benutzt wird.
Ja.
Wir haben natürlich auch Dinge, die eher, sag mal, implizit anfallen in den Daten, wie zum Beispiel Tickets, Störmeldungen, Anfragen, die gemacht werden. Sind das Aspekte, die ihr da auch mit betrachtet, wenn ihr in die Analyse geht? Also, dass ihr sagt, wir gucken uns mal alle Datenpools an, die so vorhanden sind.
Ja.
Und schauen mal, was man da möglicherweise auch noch für Spuren findet. Das kann ja auch sehr indirekt sein, ne? Da kann ja auch durchaus mal kritischer Unterton in den Support-Anfragen drin stecken.
Absolut.
Der gar nicht nach oben dringt oder irgendwie, also der praktisch auf der Arbeitsebene dann so weggedämpft wird.
Ja. Also es sind tatsächlich mehrere Töpfe, aus denen wir uns bedienen können. Und auch wenn es heute vielleicht in einem Unternehmen noch keinen strukturierten Rückkanal gibt, kann man diese Informationen relativ schnell erheben. Du hast schon einen wichtigen Aspekt angesprochen. Was weiß eigentlich meine Serviceabteilung über die Zufriedenheit des Kunden und wie der mit meinen Produkten interagiert? Ja. Und das kann man in ein paar wesentliche KPIs, also Zielgrößen, abbilden. Kundenzufriedenheit gemessen als Net Promoter Score, als CSAT. Alternativ kann man das auch messen in Customer Lifetime Value, also was ist der Kunde über die gesamte Lebensdauer für mein Unternehmen wert, ja. Man kann das aber auch in Größen messen, wie schnell ist eine Rückmeldung an den Kunden? Wie viel Beschwerden kommen rein, ja? Und dieses Set an zunächst mal sogenannten Kunden-KPIs, das muss man aufbauen in einem Unternehmen und die dann über die Zeit verfolgen. Und in einem zweiten Schritt kann ich dann eben speziell bei den Maschinenbauern schauen, was kann ich aus dem technischen Datenpool rausholen. Also habe ich möglicherweise Maschinennutzungsdaten? Habe ich Daten über eine OEE? Ja, darf ich damit arbeiten? Und daraus kann ich natürlich auch erste Impulse ableiten. Wird die Maschine unterhalb ihres Potenzials genutzt? Wo bestehen Probleme? Haben vielleicht die Anwender noch einen Qualifizierungsbedarf? Ja, das heißt, wir haben zum einen die Kunden-KPIs, wir haben die, ich nenne sie mal Maschinen-KPIs, und dann wollen wir natürlich sehen, wie überträgt sich das alles in harte G&V-Zahlen, das heißt, wie wirken sich Kundenzufriedenheiten, Nutzungsraten und so weiter und so fort auf Umsatz, Deckungsbeitrag und Profit aus. Und wenn wir diese Kette geschlossen haben, dann können wir im Prinzip an jedem Punkt dieser Kette arbeiten, nachjustieren und so den Kunden glücklich machen und unser Unternehmen erfolgreich.
Okay, das heißt, ich müsste mir das jetzt so vorstellen, wenn ihr so einen, sag mal, Digitalisierungsprozess begleitet. Also wir kommen mit unserer Software an und sagen, pass mal, wir tragen erstmal Daten zusammen, ne? Wir machen so eine digitale Maschinenakte. Wir wissen überhaupt erstmal, welcher Kunde hat welche Maschine und alle Vorgänge laufen da durch. Dadurch supporten wir die Prozesse im Service und ermöglichen Dinge wie Upselling, Ersatzteilverkauf, Predictive Maintenance auf diesen Anlagen. Aber letztendlich, muss ich ganz ehrlich sein, haben wir dann so eine Lücke in dem gesamten Prozess, wo wir hoffen, dass am Ende nach einer gewissen Zeit man an Ergebnissen sieht, irgendwo in der Buchhaltung, oh ja, das läuft ja alles besser, ne?
Ja.
Aber dazwischen schauen wir nicht mehr drauf und dieser Regelungsprozess, den man aufsetzt, der ist eigentlich viel zu weitläufig. Ich würde mir da oft wünschen, dass wir viel schneller erfahren, war das jetzt eine gute Maßnahme? War es jetzt gut, darauf hinzuweisen, guck mal, da ist in 12 Stunden wieder eine Wartung fällig auf der Maschine. Ja. Lieber Supporter, passiert da schon was damit, was umsatzwirksam ist oder nicht? Und das nicht erst dann, ja weiß ich nicht, nach 4-5 Monaten zu sehen und dann nicht genau zu wissen, woran hat es denn gelegen?
Ja. Ne? Und da ist eben die große Chance, insbesondere bei den Maschinenbauern, wenn ich über Nutzungsdaten verfüge, kann ich das ja sehr zeitnah nachhalten. Ja, in dieser glücklichen Lage sind ja viele Branchen gar nicht. Wenn ich das mal ein bisschen polarisiere, ja, und mit der B2C-Branche vergleiche, wenn der Adidas heute einen Schuh verkauft, dann weiß der morgen nicht, was der Erkens mit dem Schuh macht, ob der den überhaupt trägt, wie viel der damit läuft, ob der damit happy ist, ja. Das sieht eben bei vielen Anbietern im Maschinenbau anders aus. Nämlich insbesondere dann, wenn ich einen Datenpool habe, wenn ich mit dem Kunden vereinbart habe, eben Nutzungsdaten mir auch anzuschauen, dann weiß ich plötzlich, der Schuh wird jeden Tag 10 Kilometer getragen, übertragen gesprochen, ja. Und der wird bei jedem Wetter getragen und vielleicht kann ich aus den Daten auch weitere Dinge rauslesen, wie man noch besser den Kunden oder den Kundennutzen erhöhen kann. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das habe ich im B2C in der Regel nicht.
Hm. Das Thema hätte ich auch noch aufgebracht, weil das eigentlich so ein ganz klassischer Aufhänger ist, über den wir immer wieder reden, wenn wir irgendwie mit so Konzepten kommen, die nach so etwas wie Kundenzentrierung, User Experience klingen. Dann ja, aber wir sind ja B2B. Ne? Also in der Software ist es so, B2B-Software, die muss halt schlecht aussehen. Diplomatisch zu bleiben, ne? Machen die ganz großen Hersteller ja auch vor. Das muss doch ranzig aussehen, sonst kann das doch nicht gut sein. B2C ist ja ganz was anderes. Ich finde ja, erstens ist es das nicht, weil auch da hat man mit Menschen zu tun, die neben ihren Kennzahlen, ihren wirtschaftlichen Treibern auch Bedürfnisse, Gefühle haben. Und diese Menschen treffen Entscheidungen. Und zum anderen gibt es viele Vorteile, ne? Du hast das jetzt schon angesprochen, also die Datenbasis, der Zugang ist ein anderer. Aber ich habe eben auch kurz gezuckt, als du gesagt hast, Customer Lifetime Value. Auch der ist ja eine ganz andere Hausnummer bei einem Maschinenbetreiber als bei einem Turnschuhkäufer.
Mhm. Wir hören das natürlich auch, ja. Ja, wir sind ja B2B-Anbieter, deswegen haben wir weniger Kunden, dadurch sind wir automatisch viel stärker im Kontakt, im Austausch mit denen. Das mag im besten Fall so sein, in der Wirklichkeit ist das nicht immer so. Wenn ich tatsächlich jetzt, ne, als B2B-Hersteller, Anbieter wenige Kunden habe, dann bietet das natürlich auch die Chance, viel intensiver mit denen zu kommunizieren und näher dran zu sein, ja, und eben auch viel besser zu verfolgen, was lässt sich jetzt aus den ganzen Daten, die wir dazu haben, machen. Und die B2B-Hersteller entscheiden natürlich ein bisschen anders als die B2C-Hersteller. Ja, wie du schon sagst, die Entscheidungen werden in der Regel nicht ganz so emotional getroffen wie im B2C, sondern man versucht das alles ein bisschen rationaler zu gestalten. Der Return on Invest steht ganz oben. Übrigens ganz spannend, wenn ich doch weiß, dass der Return on Invest bei meinem B2B-Kunden so eine große Rolle spielt, warum spreche ich das Thema nicht schon ganz am Anfang im Angebotsprozess mit an? Ja, also wir sehen viele Unternehmen, die überrascht sind. Wie früh sollte man schon in eine Return on Invest-Betrachtung einsteigen? Ja, mhm. Das gehört ganz am Anfang der sogenannten Customer Journey. Und das Zweite ist natürlich, dass ich bei den B2B-Kunden in der Regel eben nicht den einen Entscheider habe, sondern ich habe ein Set, also ein sogenanntes Buying-Team. Das heißt, ich habe verschiedene Rollenträger in den Kundenunternehmen, die ich bespielen muss. Und die haben durchaus unterschiedliche Interessen. Sei es der Geschäftsführer, sei es der Betriebsleiter, sei es derjenige, der die Maschine bedient. Ja, die haben ja alle vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse und die muss ich alle adressieren.
Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen aus unserem Projektgeschäft hier. Wir sind gerade in der Anfangsphase eines recht umfangreichen Projektes für eine Kundenplattform, werden wir es wohl nennen, oder ein Kundenportal für einen Maschinenanlagenbauer. Der hat das getan, von sich aus schon. Also ist mit dieser Vorstellung schon auf uns zugekommen, zu sagen, ich habe hier eine sehr umfangreiche Kundenreise. Customer Journey, hast du gerade gesagt. Mhm. Die geht im Grunde genommen vom Austausch der Visitenkarten auf irgendeiner Messe, wo ich ihm dann Informationen drauf bereitstellen möchte irgendwie. Und dann kommen wir in die Angebots-, Projektierungs-, Produktions-, Inbetriebnahme-, After-Sales-Ersatzphase, Ersatzmaschinenanschaffungsphase hinterher. Es ist unglaublich lang, unglaublich groß. Die haben aber für sich schon erkannt, sie haben es mit vielen verschiedenen Personas zu tun auf dem Weg. Und da gibt es Brüche, also in den internen Prozessen genauso wie auch in dieser Kundenwahrnehmung. Und der Anspruch und der Ruf, den man eigentlich auch hat in der Branche, dass man da Premium-Anbieter ist und einer der Besten in dem Bereich, der leidet da wirklich stark drunter. Und deswegen ist jetzt der Plan, es eben durch ein Digitalisierungsprojekt zusammenzuführen, auf eine Plattform zu bringen. Man sagt so leicht, da muss man mal die Kundenreise analysieren, die Customer Journey aufmalen. Aber ich kann sagen, da kann man auch mal nach einem 8-Stunden-Workshop mit rauchendem Kopf aus dem Meetingraum rauskommen mit der Erkenntnis, wow, das ist aber ganz schön kompliziert und umfangreich.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir sehen bei vielen Kunden übrigens nicht nur B2B, sondern auch B2C, dass das Thema Customer Journey Gestaltung massiv unterschätzt wird. Vielleicht nochmal ganz kurz, Customer Journey, was ist das? Das ist die Aneinanderreihung aller Berührungspunkte, die mein Kunde oder mein Interessent mit meinem Unternehmen hat. So, man nennt diese Berührungspunkte eben neudeutsch Touchpoints. Das heißt, eine gesamte Customer Journey setzt sich zusammen aus allen denkbaren Touchpoints, die ein Interessent oder Kunde mit meinem Unternehmen haben kann. Und da sprechen wir schnell über Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Touchpoints. Und die kann man natürlich nicht alle im gleichen Maße gestalten und im Auge behalten und managen und monitoren. Aber wenn ich mal die ganze Customer Journey neudeutsch gemappt habe, also die Landkarte habe, wie mein Kunde, mein Interessent sich bewegt, dann kann ich eben auch schauen, welche sind jetzt die wirklich wichtigen, die kaufentscheidenden Touchpoints, an welcher Stelle muss ich wirklich gut performen, wo nimmt der Kunde das Gefühl mit, ich will mit diesem Anbieter gehen oder vielleicht nicht gehen, ja. Und diese Touchpoints, die muss ich dann wirklich gut gestalten. Und dann nehmen wir immer noch wahr, dass insbesondere in der Anbahnung von Neukunden, ja, viel nicht auf dem Radar der Kunden ist, ja. Das heißt, wenn dich jemand anspricht auf der Messe und ihr Visitenkarten austauscht, dann hat der möglicherweise über dich und dein Unternehmen schon eine ganze Menge gelernt. Der war auf der Website, der war vielleicht in irgendwelchen Kundenforen, ja. Da sprechen wir über die unternehmensfremden Touchpoints, die häufig eben noch nicht auf dem Radar sind. Aber wenn jemand auf der Messe einen Anbieter anspricht, dann hat er in der Regel schon ein relativ genaues Bild vom Unternehmen. Und dieses Bild hat er sich nicht nur über die Website gemacht, sondern möglicherweise auch über Berührungspunkte, über Touchpoints, die ich als Anbieter gar nicht selbst gestalte. Ja, und da ist eben so ein bisschen so ein Dunkelfeld. Ja, das sollten wir eben auch ausleuchten und gestalten.
Ja, das sind schon sehr viele Bereiche, auf die man also im Idealfall schauen würde. Ja. Und dann da hast du so Aspekte wie, wie wirst du als Marke, als Unternehmen draußen wahrgenommen über Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Dann hast du das Marketingfeld, wo du selber ein viel tust. Dann kommst du endlich mal dahin, dass du performst und dadurch eine Kundenerfahrung erzeugst.
Ja.
Und das ist dann auch wiederum unterteilt in ja viele Phasen. Ne, das geht ja über diese gesamte Projektarbeit, Implementierung, Inbetriebnahme, Abnahme etc. pp.
Das, was du da beschreibst, Alex, sind ja im Prinzip genau die Phasen einer Customer Journey. Ja, von ich werde aufmerksam, dass ich einen Bedarf oder ein Problem habe. Ich werde aufmerksam auf potenzielle Anbieter. Und dann entwickelt sich diese Customer Journey. Wir sprechen da von 5 Phasen, ja, von Awareness über Consideration, also ich beschäftige mich mit dem Thema, über den Kauf selbst, ja, dann über die Retention, also wie kann ich meinen Kunden binden. Mhm. Und dann im besten Fall sind wir dann in der 5. Phase, wo ich einen loyalen Kunden habe. Deshalb sprechen wir auch über Loyalty in der 5. Phase, der mich dann eben auch empfiehlt, der Testimonials macht und tatsächlich einen Teil meiner Vertriebsarbeit übernimmt. Das ist natürlich, was wir uns von unseren Kunden wünschen. Aber bis ich den Zustand erreiche, muss ich natürlich vorher an den wichtigen Touchpoints einen guten Job machen.
So, jetzt sind wir unterwegs, oft da draußen bei Kunden und gewinnen den Eindruck oder bei Interessenten von Smartware, ja, gewinnen den Eindruck und kriegen das oft auch so reflektiert, so im, das Wort wird so nicht benutzt, ne, aber die Kundenerfahrung ist letztendlich nicht optimal, die wir hier bieten. Wir kriegen Beschwerden.
Ja.
Wir nutzen nicht alles an Potenzial, was da ist. Und dann sind die Köpfe so ein bisschen, ne, die hängen, man ist ein wenig geknickt und das gibt so eine gewisse Mutlosigkeit, das Thema anzugehen. Aber da steckt doch auch Potenzial drin, oder?
Also wir freuen uns ja, mal überspitzt formuliert, Alex, wir freuen uns ja über Kunden, die sich beschweren.
Die reden wenigstens mit uns. Ne?
Die reden halt noch mit uns. Schlimmer ist ja,
weg, genau. Ich meine,
wie machen wir das denn als Konsumenten? Wir sind ja nicht nur Anbieter, Alex, wir sind ja auch Konsumenten und kaufen jeden Tag Produkte und Dienstleistungen. Und wenn wir nicht happy sind, dann stimmen wir doch häufig mit den Füßen ab. Wir gehen halt nicht immer zum Anbieter zurück und sagen, du, da hast aber gerade einen Bock geschossen, da hast ein schlechtes Essen serviert oder die Übernachtung im Hotel war nicht gut oder der Turnschuh hat nicht gepasst, ja. Wir gehen doch nicht immer hin und geben dem Anbieter die Chance, unser Feedback zu verstehen, sondern wir stimmen mit den Füßen ab und sagen, okay, dann gehe ich halt zum nächsten Anbieter. Und genauso wird das auch im B2B-Geschäft gehandhabt, ja. Es gibt leider einen breiten Wettbewerb, ja. Und deswegen ist da ja eine große Chance, wenn mein Bestandskunde mal mit mir schimpft und sagt, das hast du nicht gut gemacht, weil dann habe ich die Chance, dran zu arbeiten.
Mhm. Wobei du wahrscheinlich da doch wieder eher auch einen Vorteil hast bei B2B, zumindest bei den größeren Investitionsgütern, dass du ein Stück weit stärker gebunden bist, schon alleine durch dieses physische, sehr teure Investitionsgut, dass sie zumindest nicht sofort weglaufen können. Aber die Frage ist, ne, bist du, wenn der nächste Wartungsvertrag gegeben werden muss, wenn die nächsten Ersatzteile bestellt werden, wenn die Folgeanschaffung oder eine ähnliche neue Maschine gebraucht wird, bist du da noch im Rennen oder bist du sofort aussortiert? Ne? Das heißt, du hast zwar mehr Chancen, sozusagen, du bist näher dran, aber die musst du halt auch nutzen und kannst du auch nutzen, denke ich.
Du hast natürlich vollkommen recht, ja. Die Bindung, wenn ich von einem Anbieter eine Maschine bei mir in der Halle stehen habe, die ist natürlich de facto da. Und da komme ich auch jetzt nicht so schnell raus, ne, als wenn ich meinen Turnschuh wechsle, ja. Aber für den Anbieter, ja, heißt das natürlich noch mehr. Wenn mein Kunde ein Thema hat, muss ich da schnell und effektiv drauf reagieren oder vielleicht sogar die Dinge schon vorausahnen. Stichwort Datenpool. Ja, was kann ich da rauslesen? Denn wenn mein Kunde ein Problem hat, weil die Maschine nicht die Leistung abruft, wie auch immer, dann hat er natürlich auch ein gravierendes Problem. Stichwort Investitionsgut, der will mit meiner Maschine sein Geschäft machen. Und wenn die nicht in dem Maße tut, wie wir das geplant haben gemeinsam, dann muss ich da sehr schnell, sehr entschieden und sehr klar drauf reagieren.
Um jetzt nochmal so ein bisschen konkreter zu werden, wie macht man das denn jetzt? Also ihr seid jetzt Spezialisten dafür, diese Customer Experience zu sortieren, messbar zu machen, zu steuern. Was passiert jetzt, wenn man euch sagt, Leute, ich muss das anpacken bei mir im Unternehmen. Ich habe irgendwie Smartsquare entwickelt, die wollen mir eine tolle Software abliefern, aber ich weiß noch nicht, ob sich die Investition in die Software lohnt, weil ich ja noch gar nicht genau weiß, wie ich das hinterher messe, was dabei rauskommt.
Ja.
Was ist euer Ansatz?
Gerne. Vielleicht zwei Worte noch vorab. Ja, dieses Thema Customer Experience gestalten. Warum ist das vielleicht manchmal auch so ein bisschen stiefmütterlich? Ja, warum ist das mit Herausforderungen verbunden? An der Customer Experience oder an ihrer Gestaltung sind natürlich mehrere Abteilungen beteiligt. Ja, das heißt, wir haben, ne, den Marketing, wir haben das Produktmanagement, wir haben den Vertrieb, den Service, die IT. Ja, das heißt, da stehen viele Köche in der Küche und am Ende des Tages schmeckt das Essen dem Kunden doch nicht. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Dilemma. Customer Experience liegt halt quer zu allen klassischen Abteilungen. Ja.
Ja.
Und nur wenn das ineinander greift, hat der Kunde das Gefühl, das ist super. Ja. Und deshalb muss man einfach zunächst mal dieses Bewusstsein entwickeln. Customer Experience wird in einer Vielzahl von Abteilungen gestaltet.
Nicht nur im Kundendienst.
Nicht nur im Kundendienst, sondern die Kolleginnen und Kollegen im Kundendienst, das sind die, die das nachher auffangen. Aber die Unzufriedenheit, die entsteht in der Regel viel weiter vorne oder umgekehrt, diese Unzufriedenheit nicht entstehen zu lassen. Dafür kann ich viel weiter vorne, jetzt sind wir wieder in der Customer Journey, ja, kann ich viel weiter vorne schon die Grundlage legen, dass das gar nicht entsteht. Ja. Zweiter Punkt, hast du schon angesprochen, ich muss halt auch gucken, diese Themen messbar zu machen. Leider sehen wir viele, viele gute Customer Experience Ideen und Aktivitäten, die aber gar nicht das Licht der Welt erblicken, weil genau das fehlt, was du beschrieben hast. Es gibt zu wenig Transparenz über Kosten und Nutzen. Das heißt, da wird vieles entweder aus dem Bauch heraus entschieden oder es wird gar nicht entschieden, weil mir die Transparenz über Kosten und Nutzen fehlen. Und dabei sind viele Customer Experience Initiativen rechnen sich in wenigen Wochen oder Monaten. Das ist sehr, sehr schade, aber deswegen auch genau richtiger Hinweis, wir müssen den Nutzen und die Kosten für solche Themen kennen. So, und mit den vorgeschalteten Punkten, die wir natürlich in unserer beruflichen Laufbahn immer wieder gesehen haben, daraus haben wir einen Ansatz kreiert, wie wir mit unseren Kunden arbeiten. Wir nennen das 6-2-CX, also in 6 Schritten in die Customer Experience gestalten. Da rütteln wir einfach gemeinsam mit dem Kunden diese 6 Dinge durch. Sind die heute schon da oder müssen wir da noch was tun? Und da finden wir jetzt diese ganzen Themen wieder, die wir besprochen haben. Ich mache das nur im Schnelldurchlauf, im Überblick. Vorne müssen wir Grundlagen legen. Das heißt, erstens Zielgruppe und Persona, sind die definiert, sind die aktuell? Zweite Grundlage, habe ich einen strukturierten Rückkanal? Also kann ich meine Kunden früh genug befragen nach ihrer Zufriedenheit? Und wenn wir diese Grundlagen haben, insbesondere die Bedürfnisse kennen des Kunden, erst dann kann ich die ganze Customer Journey gestalten und die Touchpoints managen. Ich muss halt wissen, was braucht mein Interessent zum Beispiel an Informationen auf meiner Website, an Informationen in meinem Messeflyer, an Informationen in einem Maschinenbauerportal. Ja, das heißt, die beiden Themen Customer Journey gestalten und dann Touchpoints managen, das ist dann die Umsetzung, das ist der dritte und vierte Schritt. Und dann kann ich eigentlich erst ins Management einsteigen und in die Steuerung der CX-Aktivitäten. Da haben wir den fünften Schritt. Ich muss die Kosten kennen für die gesamte Customer Experience, aber auch pro wichtigem Touchpoint. Und wenn ich das alles habe, dann kann ich nämlich unternehmerische Entscheidungen treffen. Dann kann ich im sechsten Schritt ein ganzheitliches CX-Management machen, weil ich genau weiß, wenn ich hier ein bisschen investiere in CX, kriege ich diesen Effekt raus, und zwar wie vorher besprochen, das ist der Effekt auf meine Kunden-KPIs oder Maschinenbau, das ist der Effekt auf meine Maschinen-KPIs und die wirken sich wiederum aus auf meine G&V, auf Umsatz, Deckungsbeitrag und Profit. Ja, das hört sich jetzt nach einem sehr umfangreichen Prozess an, aber auch da sind wir umsetzungsorientiert aufgestellt. Wir gucken halt, welche Themen sind da, und versuchen dann mit unseren Partnern zu identifizieren, wo lohnt sich denn die Zeit, wo ist der größte Hebel. Und dann lass uns doch in das Thema Aufbau-Rückkanal reingehen, weil dort wirst du den größten Effekt spüren.
Ich stelle mir das ja auch so vor, dass wenn du jetzt auf so eine bestehende Situation draufschaust, oft ja auch schon so Ahnungen da sind oder indirekt Dinge schon abgeleitet worden sind, wie zum Beispiel die Erkenntnis, wir müssen mehr Ersatzteile verkaufen.
Ja.
Man dann sich ja überlegen kann, okay, muss ich das wirklich, ne? Also diese Schritte abzuklopfen, also wie sitzt der Kunde tatsächlich gerade? Was fehlt dir möglicherweise Informationen? Wie bringe ich das an den Start? Was muss ich also noch investieren, um das zu tun? Auf der anderen Seite kann ich dann wahrscheinlich Prognosen treffen, wie viel Umsatz und letztendlich G&V dabei rauskommt. Und dann kann ich es anschieben. Und dann habe ich diese Werte alle irgendwo in einem Dashboard.
Ja.
Idealerweise.
Ja.
Und dann kann ich sehr genau sehen, wie meine Maßnahmen dann entweder sofort wirken oder eben auch nicht. Und damit dann wieder in Frage stellen, habe ich den Mechanismus eigentlich falsch konstruiert gerade?
Ja.
Oder mache ich irgendetwas noch nicht ganz richtig in diesem Mechanismus?
Das heißt, dieses Dashboard, was du ansprichst, ja, welche sind die wesentlichen KPIs auf Kundenbasis? Also in der Kundensphäre, in der Maschinensphäre und dann in der finanziellen Sphäre, ja. Und mit diesem Dashboard an wesentlichen KPIs jeden Monat durch die Mannschaft zu laufen, vielleicht in meinem Abteilungsleiter treffen und dann drauf zu schauen, wie bewegen die sich und welchen Anteil in der Gestaltung hat denn jetzt das Marketing oder der Vertrieb? Ja, aber am Ende des Tages sind es die Kundenzufriedenheit, also die Kunden-KPIs, die Maschinen-KPIs und die finanziellen KPIs, die wir weiterentwickeln wollen. Und dafür muss jeder seinen Beitrag leisten. Nur häufig sind die Kolleginnen und Kollegen dazu nicht in der Lage, weil die sehen halt genau ihren Ausschnitt der Welt. Das heißt, die Marketingabteilung denkt in Botschaften, kriegt aber gar nicht die Rückmeldung, wie diese Botschaften draußen im Markt wahrgenommen werden.
Ja, ja. Und wie diese Botschaft möglicherweise als Boomerang zurückkommt in der Abteilung Projektierung.
So ist es, ja. Ja. Oder beim Service, ja, da ruft dann der Kunde erzürnt an, ihr habt mir gesagt, dass die Maschine so und so viel Einheiten pro Monat, ja, und jetzt bin ich bei der Hälfte, da ist doch was schiefgelaufen.
Ja, das sind die Klassiker, ne? Das passiert immer und immer wieder. Weshalb manchmal ja auch schon Spannungen in den Organisationen
sind,
was uns zu dem Evergreen führt, Change and People. Das hat auch wieder viel, ne? Also so gern wir über Zahlen reden wollen und wie man es messbar macht, das hat auch wieder viel mit den Menschen zu tun und dass auch so ein Maschinenbauer sich in den Change-Prozess begeben muss, oder?
Ja, das sind natürlich alles Schlagworte Change und Transformation und
alle verdrehen jetzt die Augen, die gerade zuhören, ne? So, jetzt geht das wieder los.
Alex, um deine Worte zu nehmen, das ist jetzt nicht Gedöns, sondern das ist manchmal sogar Gedöns im Quadrat, ja. Nein, aber Spaß beiseite. Dieses Thema Mitarbeiterzufriedenheit, ja, und wie geht eigentlich zum Beispiel beim Kundenunternehmen der Mitarbeiter damit um, dass dann eine neue Maschine hingestellt wird? Ja. Und jetzt kann ich natürlich sagen, hier ist die neue Maschine, überspitzt formuliert, friss oder stirb, ja. Aber das ist in Zeiten von Fachkräftemangel und von demografischem Wandel nicht ganz so einfach, weil überspitzt formuliert, wenn ein Mitarbeiter geht, weil er nicht happy ist, den kann ich ja nicht ersetzen. Oder grundsätzlich, wie will ich denn überhaupt wachsen die nächsten Jahre? Ich kann ja nicht mehr über Mitarbeiterwachstum wachsen. Also gibt's schon einen guten Grund, sich darum zu kümmern, wie der Mitarbeiter quasi denkt, fühlt, ob der zufrieden ist in seinem Job, ja, oder ob ich da was tun kann. Und auch da, das ist eben nicht nur ein Gedönsthema, sondern das ist ein messbares Thema. Da gibt's sehr viele Untersuchungen dazu, dass wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, das zu einer höheren Leistung führt und das zu einem erfolgreicheren Unternehmen führt. Auch da kann man diese Kette sehr belastbar schmieden, ja. In aller Kürze formuliert, ein zufriedener Mitarbeiter führt zu einem erfolgreicheren Unternehmen. Punkt.
Ich habe vor ein oder zwei Podcast-Folgen den Jakob Haves einmal zu Gast gehabt. Der hat sich spezialisiert auf die Fragen von Organisation, Beratung, Change.
Super.
Und da haben wir das noch etwas ausführlicher und in die gleiche Richtung besprochen. Ne? Also auch diese Tonlage, das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? Das Thema ist halt ausgelutscht, weil es ein bisschen gehypt war. Man denkt an Poster, an Wänden, an fluffige Hurra-Veranstaltungen, ne, wo Leute so gepuckert werden und mitgenommen werden, als wären sie kleine Kinder. Aber er hat auch herausgearbeitet, darum geht es nicht. Es geht um echte Führungsaufgaben dabei. Es geht darum, diese Mechanismen zu verstehen. Es geht darum, die KPIs zu haben. Es geht darum, seinen Job als Chef richtig zu machen, indem man schaut, wie funktioniert dieser Change-Prozess? Was sind das für Mechanismen, die da wirken? Und sie halt zu beeinflussen auf das Outcome hin, was ich haben möchte. Und du hast jetzt einige dieser Faktoren auch gerade angesprochen und es nochmal bestätigt.
Ja.
Leute, ne, da draußen, ihr lieben Maschinenbauer, die jetzt irgendwie sagen, da hau ich halt auf den Tisch und dann ist das so. Nee. So ist es nicht. Kann ich auch aus der Erfahrung der Projekte heraus sagen. Also, man muss es ein Stück weit gestalten, anders funktioniert es nicht.
So ist es. Und auch ein Beispiel aus der Praxis. Ein Maschinenbauer, der eben damit konfrontiert ist, dass sein Kunde nicht happy ist, weil die Maschine nicht die Leistung bringt oder die Stückzahlen bringt, die prognostiziert wurden. So, und wenn man sich das dann anguckt, wird die Maschine nicht in der Art und Weise bedient, wie das eigentlich sein müsste. Das heißt, da stehen Maschinenführer oder Maschinenbediener und Bedienerinnen, die beschäftigen sich vielleicht gar nicht so sehr mit der Maschine, sondern das, was die Maschine auslöst bei Ihnen. Oh, neue Maschine? Puh, Qualifizierungsbedarf. Wie gehe ich denn da mit meinen 50 Jahren mit um? Weil ehrlich gesagt, ChatGPT und KI und so, das sind alles böhmische Dörfer, ja. Und da kommt jetzt eine Maschine, die vielleicht genau solche Komponenten hat. Ui, habe ich denn überhaupt noch, ne, das Zeug, mich da reinzuarbeiten? Oder noch schlimmer, eine Maschine, die eben einen hohen Automatisierungsgrad hat. Was heißt denn das eigentlich für meine Jobsicherheit? Und wenn ich das doch weiß, dass diese Gedanken kommen bei meinen Mitarbeitern, die die Maschine bedienen, dann sollte ich als Maschinenanbieter meinen Kunden früh genug darauf hinweisen, diese Maschine wird ihre volles Potenzial nur dann abrufen, wenn deine Mitarbeiter in der Lage sind, sie zu bedienen. Und da gibt's jetzt ein paar sehr harte Faktoren, nämlich Jobunsicherheit, Qualifizierungsangst, ja. Die müssen wir früh genug adressieren bei deinen Kolleginnen und Kollegen, sonst wird die Maschine nicht das abrufen, was sie technisch leisten kann. Und diese Themen sollte man früher ansprechen, bevor sie hinten auf die Füße fallen und dann der Anruf des Kunden kommt beim Service, boah, tut alles nicht.
Ich glaube auch, alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Maschinenbaubereich können jetzt die Geschichten erzählen von diesen Anrufen, die letztendlich resultieren aus nicht stattgefundenem Change Management in dieser Hinsicht. Ja. Dass die Maschine falsch bedient wird, dass sie darum kaputt gefahren worden ist. Dass ein Servicetechniker hinfährt, um einen Service an der Maschine zu machen, den er aber nicht tun kann, weil die Maschine nicht richtig vorbereitet worden ist, weil sie noch heiß ist beispielsweise. Also lauter so Sachen, wo man merkt, da ist so eine richtig, so eine latente Abwehrhaltung auch vorhanden und eine Bräsigkeit bei den Menschen. Und die hat halt Auswirkungen darauf, was am Ende rauskommt aus dem gesamten Prozess. Und diese Bräsigkeit kann man ganz oft relativ leicht abfangen und proaktiv verhindern.
Das, was rauskommt, ja, wir nennen das ja häufig, ne, als Betriebswirtschaftler nennen wir Return on Invest, ne? Das ist das, was rauskommt. Ja. Den wollen wir natürlich auch bereits im Akquiseprozess, wenn wir den Kunden kennenlernen und von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen oder der Leistungsfähigkeit unserer Produkte, dann sollten wir natürlich auch eine Return-on-Investment-Rechnung haben. Und wir sollten auch darauf hinweisen, dass es ein paar weiche Faktoren gibt, um diesen harten Return-on-Invest zu heben. Und dazu gehört die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die später diese Maschine bedienen. Das weiß ich ganz, ganz weit vorne schon. Also sollte ich da auch entsprechend die Dinge gestalten. Und je höher der, ne, Neudeutsch Change- oder Transformationsprozess ist, desto besser muss ich das begleiten.
Und es hört ja nicht bei den Maschinenbedienern auf. Ich würde den Bogen gerne jetzt zum Abschluss dann nochmal etwas weiter wieder aufmachen. Du hast ja die gesamte Customer Journey beschrieben und wie es querschnittsmäßig mit ganz vielen Abteilungen auch bei mir als Maschinenbauer verbunden ist. Es hat dann ja auch zu tun mit meinem Vertrieb, der das schon tun muss. Ne?
Absolut.
Mit den Leuten, die die Maschinen hinterher möglicherweise noch konstruieren oder customizen, mit der Auslieferung, mit der Anfangsschulung, mit der Hochlaufbegleitung, dann mit den ersten Servicekontakten. Es zieht sich ja komplett durch, dieses Thema. Wenn ich anfange, darauf Dinge zu ändern, dann ist das ja auch Change auf der Seite des Maschinenbauers im Unternehmen. Auch da muss man dahin kommen, dass man sagt, ich als Projektierer hab nicht irgendwann meine Unterschrift unter dem Protokoll und dann vergesse ich das Thema und dann schiebe ich das alles ab zum Service und dann bin ich raus, sondern wenn das zukünftig gemeinsam betrachtet wird, dann hat das auch wiederum Auswirkungen auf das Zusammenarbeiten der beteiligten Personen in dem Unternehmen. Auch da muss man drauf achten, wenn man Dinge ändert in dem Bereich.
Ja, das ist, steht der Tropfen hüllt den Stein, ja. Ich hatte vorher über diesen 6-Stufen-Prozess gesprochen. Ja. Jetzt sind wir quasi im täglichen Management, ja. Wie kriege ich das im Prinzip in die Köpfe rein, dass Customer Experience an so vielen Stellen im Unternehmen gestaltet wird und meinem Kunden begegnet, ja. Wenn ich das in die Köpfe reinkriege, dann habe ich viel erreicht, ja. Und da helfen natürlich die Dinge, die wir vorher besprochen haben. Kennzahlen definieren, Dashboards zeigen, ja, und damit immer wieder durchs Bild zu laufen. Lass mich da noch mal ein ganz kurzes Plädoyer machen, ja, nämlich.
Ja, ist das schon das Schlusswort, Heinrich?
Wir hatten ja drüber gesprochen, wie, ne, Umsetzbarkeit, Messbarkeit. Am Ende des Tages will ich ja auch einen handfesten Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit meines Unternehmens leisten. Und dazu kann Customer Experience einen Beitrag leisten. Und wir müssen halt diese drei Dimensionen im Auge behalten. Customer Experience Standalone macht keinen Sinn, sondern sie muss einzahlen auf Kundenzielgrößen. Also was will ich dort messen? Was will ich da erreichen? Maschinenzielgrößen. Und das ist die Besonderheit jetzt bei den Maschinenbauern. Komme ich gleich nochmal drauf. Und den finanziellen Kennzahlen, wo sich am Ende des Tages dann der Unternehmenserfolg abbildet, ja. Und das Tolle an der Maschinenbaubranche ist natürlich, dass wenn ich Nutzungsdaten habe von den Maschinen, dann habe ich natürlich einen Rückkanal von quasi meinem Kunden, der mich in die Lage versetzt, viele Verbesserungen zu machen, vielleicht Dinge auch zu antizipieren, die runterfallen können, ja. Und da leistet ihr ja auch einen großartigen Beitrag mit euren Lösungen und Software, nämlich genau das dem Maschinenbauer in die Hand zu geben und diesen Rückkanal quasi mit zu gestalten, nämlich Daten zu erheben und verwertbar zu machen, ja. Und da liegt natürlich eine super Chance, insbesondere jetzt, wir haben jetzt leider die 2 Jahre Rezession hinter uns, dieses Jahr sieht auch nicht so viel besser aus, ja, das heißt, die Neukunden stehen nicht unbedingt Schlange, aber da liegt die Chance eben mit seinen Bestandskunden sehr intensiv an diesen Themen zu arbeiten. Also da sehe ich eine große Chance.
Ja, da bin ich im Boot. Das sehen wir auch so. Eine Menge ungenutztes Potenzial, was liegt. Es geht darum, es strukturiert anzugehen.
Ja.
Und gezielt zu verfolgen. Ein bisschen Eigenwerbung können wir beide jetzt hier gerade noch machen. Wir haben ein kleines White Paper in Arbeit, genau zu diesem Themenkomplex, weil wir gemerkt haben, wie eng das miteinander verzahnt ist.
So, ja.
Ne, unsere digitalen Tools in diese Welt hineinpassen, der strukturierten Customer Experience Entwicklung. Werden wir in den Shownotes noch nicht verlinken können, weil es noch im Feinschliff ist. Aber es wird Möglichkeiten geben, sich einzuschreiben, zum Beispiel im Newsletter, bei der Smart Square Kontakt aufzunehmen zu dir, zu mir natürlich, über LinkedIn. Alle sind herzlich eingeladen, sich das mal anzuschauen. Ich glaube, ihr habt auch ein paar wunderschöne Webinare zu eurer Vorgehensmethode.
Vielen Dank, haben wir.
Ist auf jeden Fall auch ein guter Aufschlag, wenn man jetzt das Gefühl hat, mit dem Thema müsste ich mich auch mal auseinandersetzen. Da ist noch Musik drin für mich. Einfach mal reinschauen, ne? Ich denke, das ist der richtige Weg.
Alex, ja, danke für den Hinweis auf unsere Webinare. Aber natürlich haben wir auch ein gemeinsames in Vorbereitung, wo wir genau diese ganzen Themen nochmal darstellen möchten, die Zusammenhänge erläutern möchten. Das heißt, wir werden Anfang April gemeinsames Webinar machen, Smart Square Executives, zu diesen ganzen Themen, nämlich wie kann die Gestaltung der Customer Experience in einen messbaren Nutzen umgesetzt werden für die Maschinenbauer und was können wir tun, um eben in dieser nicht ganz einfachen Marktsituation da eben voranzukommen. Ja, das machen wir Anfang April und Informationen dazu wird es dann, glaube ich, auch in den Shownotes geben oder auf LinkedIn, wo auch immer.
Genau. Einfach liken, subscriben und uns followen, dann wird man alles mitbekommen.
Sehr schön. Vielen Dank.
Heinrich, klasse. Vielen Dank für das Gespräch heute. Ich freue mich auf die nächsten Dinge, die wir zu dem Thema machen. Ich wünsche dir heute noch frohes Schaffen.
Ja, danke schön, Alex. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute dabei sein konnte. Ich hoffe, die Leidenschaft für das Thema ist rübergekommen. Es gibt da so viel zu tun und lass uns das gemeinsam die Potenziale heben und freue mich schon auf die nächsten Schritte mit dem Webinar und dem White Paper.
So machen wir das. Bis dahin.
Danke. Tschüss.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.